HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
Es hat sich gezeigt, dass die vier Gesprächspartner keine gemeinsame Vorstellung von der Modernisierung unseres Landes und vor allen Dingen keine gemeinsame Vertrauensbasis entwickeln konnten.
Es ist ein Tag mindestens des tiefen Nachdenkens, wie es weitergeht in Deutschland.
Es ist schade, dass es nicht gelungen ist, dies zum Ende zu führen, was zum Greifen nahe war.
Wir waren zu dieser Verständigung bis zur letzten Sekunde bereit.
Und ich bin sogar überzeugt davon, dass es nicht mehr lange Zeit gebraucht hätte, auch da zusammenzukommen.
Aber das setzt eben voraus, dass alle diese Bereitschaft haben. Und ein Partner hatte sie heute Abend offensichtlich nicht.
Ich will Ihnen sagen, ich als Bundeskanzlerin, als geschäftsführende Bundeskanzlerin, werde alles tun, dass dieses Land auch durch diese schwierigen Wochen gut geführt wird. Was jetzt?
Was jetzt? Tja, jetzt wissen wir also, woran wir sind. Jamaika liegt offenbar doch so weit von Deutschland entfernt, dass die gleichnamige Koalition erstmal und vielleicht sogar auf lange Sicht eine Fata Morgana sein wird. War dieses Modell also doch noch zu exotisch für uns, weil zumindest einige der potenziellen Partner einfach nicht zueinander passen? Oder hatten zu viele von ihnen aus taktischen Gründen womöglich gar kein Interesse an Jamaika? All das sind mögliche Gründe dafür, dass die Jamaika-Sondierungen heute Nacht gescheitert sind, dass vielleicht auch ein Jamaika-Bündnis im Laufe der Legislaturperiode gescheitert wäre und dass Jamaika somit auch nach einer Neuwahl keine Option mehr sein wird. Aber wird es überhaupt eine Neuwahl des Bundestages geben? Gesagt ist das nicht, denn die Hürden auf dem Weg dorthin sind höher, als viele denken. Lässt sich vielleicht die SPD doch noch zu einer GroKo breitschlagen? Da sind die Hürden unverändert hoch, denn der SPD-Parteivorstand hat dieser Option heute erneut eine Absage erteilt. Oder wird uns der Mann im Schloss Bellevue, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, die ungewohnte Aussicht auf eine Minderheitsregierung eröffnen? All das sind mögliche Folgen der geplatzten Jamaika-Sondierungen. Und deshalb wissen wir am Tag danach überhaupt noch nicht, woran wir sind. Bye-bye Jamaika, jetzt sondiert der Bundespräsident. So heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Und wir beginnen diesen Tag mit der Nacht davor, als die Jamaika-Sondierungen an ihr Ende kamen und dabei nicht etwa festen Grund erreichten, sondern auf dem harten Boden der Tatsachen aufschlugen, wobei eben diese entscheidenden Fakten am Ende von der FDP geschaffen wurden. Unter denen, die in der vorigen Nacht lange vor verschlossenen Türen ausgeharrt haben, gehört auch unsere Hauptstadtkorrespondentin Anja Günther.
Es ist kurz vor Mitternacht, als die FDP die Jamaika-Koalitionsträume abrupt platzen lässt. Fast 12 Stunden lang haben Union, FDP und Grüne zu diesem Zeitpunkt bereits verhandelt, um Zugeständnisse gefeilscht, um Kompromisse gerungen. Ein Sondierungspapier liegt auf dem Tisch. Doch die Liberalen und Parteichef Christian Lindner wollen nicht mehr.
Nach Wochen liegt aber heute unverändert ein Papier mit zahllosen Widersprüchen, offenen Fragen und Zielkonflikten vor. Und dort, wo es Übereinkünfte gibt, sind sie erkauft mit viel Geld der Bürger oder mit Formelkompromissen.
Neben Lindner steht FDP-Parteivize Wolfgang Kubicki. Üblicherweise nie um eine Antwort verlegen, bleibt Kubicki diesmal stumm. Sein harter Blick spricht Bände. Es sind offenbar nicht nur die Inhalte, wegen derer die FDP den Sitzungsort vorzeitig verlässt. Es ist auch die persönliche Atmosphäre, wie Lindner erklärt.
Es hat sich gezeigt, dass die vier Gesprächspartner keine gemeinsame Vertrauensbasis entwickeln konnten.
Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren, sagt Lindner zum Schluss und eilt zur wartenden Limousine. Zurück bleiben zwei konsternierte potenzielle Koalitionspartner. Während sich Kanzlerin Angela Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer zurückziehen, um das weitere Vorgehen zu beraten, analysiert Robert Habeck, grüner Umweltminister in einer Jamaika-Koalition in Schleswig-Holstein, bereits die Lage. Der Gesprächsabbruch der FDP habe sich abgezeichnet.
Die FDP war meiner Ansicht nach entschieden, und zwar heute Morgen schon, wahrscheinlich schon vor Tagen, das nicht zu machen. Und wenn ich jetzt so sagen darf, das nehme ich persönlich übel, dass sie uns hier einen Tag lang in Geiselhaft genommen haben und wir hier ein Affentheater aufgeführt haben für nix.
Es ist 12:15, als Merkel und Seehofer ihre Sicht der Dinge erklären. Merkel wirkt gefasst und konzentriert. Union, FDP und Grüne seien auf einem Pfad gewesen, auf dem eine Einigung hätte erreicht werden können.
Und deshalb bedauere ich es auch bei allem Respekt für die FDP, dass wir keine gemeinsame Lösung finden konnten.
Die CDU-Vorsitzende zählt auf. Beim Klimaschutz, in sozialen Fragen, Fragen der wirtschaftlichen Entwicklung, der Landwirtschaftspolitik und des Arbeitsrechts. Bei all diesen Themen habe man sich auf Punkte verständigt, die die Stabilität Deutschlands gestärkt hätten. Auch beim schwierigen Thema Migration hätte dies gelingen können. Nun aber müsse man den Tatsachen ins Auge schauen.
Es ist ein Tag mindestens des tiefen Nachdenkens, wie es weitergeht in Deutschland.
Horst Seehofer wirkt erschöpft. Das Ergebnis nach 4 Wochen intensiver Sondierungsgespräche macht den CSU-Chef sichtbar fassungslos.
Die FDP ist heute ausgestiegen, hat die Verhandlungen abgebrochen. Das ist schade. Und das bedeutet gleichzeitig eine Belastung für die Bundesrepublik Deutschland insgesamt.
Ausdrücklich bedankt sich Seehofer bei Merkel für die Verhandlungsführung, wie auch die Grünen Merkels Bemühungen um Kompromisse loben. Klare Kritik übt Grünen-Chef Cem Özdemir an der FDP. Sie habe die einzige mögliche Regierungskonstellation zunichte gemacht.
Eine Verständigung wäre möglich gewesen, guten Willen vorausgesetzt.
Gibt es aber vielleicht doch noch eine Hintertür für Jamaika? Kein Chefunterhändler von Union oder Grünen signalisiert, dass dafür eine realistische Chance besteht.
Das berichtet aus Berlin unsere Hauptstadtkorrespondentin Anja Günther. Vielleicht hätte Sondierern und Beobachtern der erste James-Bond-Film mit Sean Connery eine Warnung sein können, denn der spielt zwar auf Jamaika, heißt aber Dr. No. Dr. Benjamin Höhne, stellvertretender Leiter des Instituts für Parlamentarismusforschung an der Universität Halle-Wittenberg. Guten Abend.
Guten Abend.
Am Ende war es die FDP, die No gesagt hat zu einer Jamaika-Koalition und vermuten aber Sondierer aus anderen Parteien. Wir haben es gerade gehört, dass die FDP diese Entscheidung schon lange vor Mitternacht insgeheim getroffen habe. Hat die FDP möglicherweise vermutet, das wird kein stabiles Bündnis, auch wenn wir uns jetzt einigen, das wird ein Bündnis, das noch während der Legislaturperiode auseinanderbricht und dann hängen wir, die FDP, mit drin und fliegen zur Strafe bei der nächsten Wahl gleich wieder raus aus dem Bundestag. Könnte da was dran sein?
Naja, Herr Glaub, das ist eine schwierige Situation für die FDP. Ich glaube, es ist allen 4 beteiligten Parteien klar gewesen, dass das Jamaika-Bündnis ein Experiment ist. Und ein Experiment muss nicht gelingen, das kann auch schief gehen. Aber ich glaube, der Wille war tatsächlich in allen Parteien da, dieses Experiment anzugehen. Nun hat es nicht geklappt und es läuft jetzt von den anderen Parteien auch teilweise medial die Sündenbock-Zuschreibung auf die FDP. Aber ich glaube, so einfach sollte man sich das auch wiederum nicht machen, denn die FDP ist eigentlich ihrer Linie treu geblieben, die sie seit dem Oppositionskurs unter Lindner gefahren hat, bis zum Knall oder zum Bruch der Sondierungsverhandlungen am gestrigen Abend oder in der gestrigen Nacht.
In diesen ganzen Sondierungsverhandlungen war es ja auch nicht die FDP, die für das meiste Aufsehen gesorgt hat, sondern es waren ja vor allem CSU und Grüne, also die Parteien, die von allen Jamaika-Parteien inhaltlich am weitesten voneinander entfernt sind. War diese breite und tiefe Kluft zwischen CSU und Grünen der eigentliche Grund dafür, dass aus Jamaika nichts werden konnte, weil eben nicht zusammenwachsen kann, was nicht zusammenpasst?
Ja, ganz so kann man das wahrscheinlich auch nicht sehen. Es gab ja tatsächlich den Willen da, das zu probieren. Wenn man sich die Policy-Positionen von CSU und Grünen anschaut, dann sind sie in Teilen wirklich sehr weit voneinander entfernt. Aber ich war jetzt selbst bei den Verhandlungen nicht dabei, schien da jetzt nicht die hauptsächliche Konfliktlinie zwischen CSU und den Grünen zu liegen. Also offenbar wäre ja laut Auskunft der Beteiligten ein Kompromiss möglich gewesen. Sicherlich kann man aber zur CSU sagen, dass der Verhandlungsspielraum, den Seehofer in Berlin hatte, eingeengt war, auch aufgrund der unklaren Situation, der unklaren personellen Situation, wie es denn zukünftig auch im Hinblick auf die bevorstehende Wahl im nächsten Jahr in Bayern denn weitergehen würde.
Ja, könnte man sogar so weit gehen, dass die CSU eigentlich, wenn mit Blick nach Bayern, gar kein Interesse an einem Jamaika-Bündnis hat, denn um da Terrain wieder gut zu machen in Bayern, das ist jedenfalls so die allgemeine Analyse in der CSU, muss man Härte zeigen und ja nicht unbedingt eine Jamaika-Koalition eingehen, wo dann auch die Grünen drin sitzen und denen dann auch möglicherweise Zugeständnisse machen. Also könnte es sein, dass die CSU von Anfang an gedacht hat, wir setzen eher auf Bayern und lassen Jamaika notfalls platzen?
Ja, das kann natürlich nach hinten losgehen, weil die CSU ja gerade davon lebt, dass sie zum einen in Bayern versucht, eine erfolgreiche Landespolitik durchzuführen und andererseits ihr Standbein in Berlin hat, wo sie bundespolitische Verantwortung übernimmt. Und wenn das Standbein in Berlin jetzt wegbricht, weil man einfach nicht in der Lage ist, eine Koalition auf die Beine zu stellen, dann ist das, glaube ich, letztlich auch für die CSU keine vorteilhafte Situation und wird auch in Bayern nicht unbedingt honoriert.
Anders als bei der CSU hatten ja bei den Grünen viele Beobachter den Eindruck, dass die sich sehr stark bewegt haben. Cem Özdemir hat ja auch gesagt, weit über die Schmerzgrenze hinaus, vielleicht auch auf die Gefahr hin, dass der Parteitag ihn dann hinterher einen Strich durch die Rechnung gemacht hätte. Waren die Realos bei den Grünen am meisten von allen Beteiligten daran interessiert, dass Jamaika zustande kommt, weil sie eben gern mal wieder mitregieren wollten?
Ja, also in der Tat denke ich, dass es bei den Grünen, bei den Führungsfiguren der Grünen einen starken Drang gab, in die Bundesregierung mit eintreten zu können. Das hat man den Akteuren schon abnehmen können. Inwieweit aber tatsächlich die Kompromissbereitschaft so weit ging, dass die Grünen sich am meisten bewegt haben, das kann ich nicht beurteilen. Medial haben sie es aber sicherlich vermocht, das gut zu inszenieren, indem sie sagten, Sondierungsgespräche bzw. Koalitionsverhandlungen bedeuten auch Kompromisse und aufeinander zubewegen. Indem sie das sozusagen diese Karte medial gespielt haben, haben sie sicherlich Sympathiepunkte für sich verbuchen können.
Während die CDU ja medial in der Öffentlichkeit am wenigsten in Erscheinung getreten ist von allen Jamaika-Parteien, das ist doch die größte der Jamaika-Parteien. Nun haben wir eben im Bericht der Kollegin aus Berlin gehört, dass CSU und Grüne die Kanzlerin gelobt hätten für ihre Vermittlungsversuche. Was sagt uns aber jetzt das Scheitern der Sondierungsgespräche über die Stärke oder Schwäche von Angela Merkel und der CDU?
Ja, ich glaube, dass die Partei nach wie vor recht geschlossen hinter Frau Merkel, hinter der Bundeskanzlerin und Parteivorsitzenden steht. Es gab an der einen oder anderen Stelle den Hinweis darauf, wo bleibt denn eigentlich die CDU? Mhm. Ich glaube aber, dass Frau Merkel für die CDU auch in einer fast klassischen Rolle sich befunden hat, die sehr gut auch auf die Person Angela Merkels zugeschnitten war, nämlich die Rolle des Moderators, der Person, die verschiedene Interessen austariert, um am Ende ein Kompromisspaket zu präsentieren. Ich glaube, dafür war Frau Merkel schon absolut gut, eine gute Wahl oder eine gute Besetzung. Letztlich hat es dann aber doch nicht geklappt. Und ich denke nicht, dass das nun Konsequenzen insofern haben wird, dass man die Führungsfrage auch in der CDU stellt, wie sie ja mehr oder minder schon in der CSU offen zutage gekommen ist.
Wir werden diesen Punkt noch vertiefen im Verlauf unserer Sendung. Erstmal vielen Dank an Dr. Benjamin Höhne, stellvertretender Leiter des Instituts für Parlamentarismusforschung an der Universität Halle-Wittenberg. Vielen Dank. Also, jetzt haben wir den Salat, oder präziser gesagt, wir haben zwar einen frisch konstituierten Bundestag, aber wir haben weit und breit keine Koalition in Sicht, die mehrheitsfähig und regierungswillig ist. Und deshalb scheint in den Augen vieler Beobachter kein Weg an Neuwahlen vorbeizuführen. Aber diesen Weg zu beschreiten, das ist weder einfach, noch ist es wirklich zwingend. Das bestätigt uns jetzt der Kollege Thorsten Schweinhardt nach einem ausgiebigen Blick ins Grundgesetz.
In Deutschland wird die Regierung alle 4 Jahre gewählt. Ein Rhythmus, der schwer zu durchbrechen ist. Das ist auch bewusst so gewollt. Im Gegensatz zur Weimarer Republik soll es eben nicht mehr möglich sein, einfach mal so das Parlament aufzulösen und Neuwahlen auszurufen. Im Unterschied zu Staaten wie Ungarn oder Polen kann sich bei uns der Bundestag, also das Parlament, auch nicht selbst auflösen. Das kann einzig und allein der Bundespräsident. Und das auch nur auf ziemlich verschlungenen Pfaden. Verhältnismäßig einfach und schnell ist der Weg über die Vertrauensfrage. Hier fragt der Bundeskanzler den Bundestag, ob ihm die Mehrheit der dort vertretenen Abgeordneten noch ihr Vertrauen schenken. Grundgesetz Artikel 68 sagt dazu:
Findet ein Antrag des Bundeskanzlers, ihm das Vertrauen auszusprechen, nicht die Zustimmung der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages, so kann der Bundespräsident auf Vorschlag des Bundeskanzlers binnen 21 Tagen den Bundestag auflösen.
Und das würde Neuwahlen notwendig machen. Zuletzt hat Gerhard Schröder diese Möglichkeit genutzt. 2005 verlor der ehemalige Bundeskanzler absichtlich die Vertrauensfrage und machte damit den Weg frei für vorgezogene Neuwahlen. Ein Schachzug, der damals ziemlich umstritten war. Aber wie auch immer, Angela Merkel steht dieser Weg sowieso nicht offen. Denn Merkel ist offiziell keine gewählte Kanzlerin mehr, sondern nur noch geschäftsführend im Amt. Deshalb kann sie den Bundestag gar nicht fragen, ob die Mehrheit der Abgeordneten ihr noch vertrauen, denn das Vertrauen wurde ihr in ihrer aktuellen Position ja nie ausgesprochen. Damit scheint nur noch eine Tür offen. Um neue Wahlen möglich zu machen und vielleicht zu gewinnen, muss Angela Merkel erst eine Wahl verlieren, nämlich die Kanzlerwahl. Laut Grundgesetz muss der Bundeskanzler vom Bundespräsidenten vorgeschlagen werden. Dieser Kandidat muss dann wiederum vom Bundestag ins Amt gewählt werden. Bundespräsident Steinmeier könnte also Angela Merkel als Bundeskanzlerin vorschlagen. Um gewählt zu werden, müsste sie dann nur noch die sogenannte Kanzlermehrheit erreichen. Das heißt, mehr als die Hälfte der Bundestagsabgeordneten müssten Merkel ihre Stimme geben. Angela Merkel vertritt die stärkste Fraktion im Bundestag. Aber weil ihr zurzeit ein Koalitionspartner fehlt, würde sie die notwendige Mehrheit wohl nicht erreichen. Verfehlt ein Kandidat die Kanzlermehrheit, hat der Bundestag 2 Wochen Zeit, um einen Kandidaten mit absoluter Mehrheit zu bestimmen. Klappt das auch nicht, steht im Grundgesetz genau, wie dann zu verfahren ist.
Kommt eine Wahl innerhalb dieser Frist nicht zustande, so findet unverzüglich ein neuer Wahlgang statt, in dem gewählt ist, wer die meisten Stimmen erhält. Vereinigt der Gewählte die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages auf sich, so muss der Bundespräsident ihn binnen 7 Tagen nach der Wahl ernennen. Erreicht der Gewählte diese Mehrheit nicht, so hat der Bundespräsident binnen 7 Tagen entweder ihn zu ernennen oder den Bundestag aufzulösen.
Genau da liegt vielleicht der Schlüssel zu den Neuwahlen. Würde Merkel in dieser letzten Wahlphase nicht die absolute, sondern nur die relative Mehrheit erreichen, könnte Steinmeier den Bundestag auflösen. Das würde bedeuten, spätestens 2 Monate danach müssten die Deutschen wieder an die Wahlurnen. Der Gesetzestext lässt aber noch eine andere Möglichkeit zu. Steinmeier ernennt Merkel zur Kanzlerin und sie bildet eine Minderheitsregierung. Die wäre dann allerdings bei allen Entscheidungen auf Stimmen aus anderen Fraktionen angewiesen und das passt so gar nicht ins Regierungskonzept Merkel. Noch dazu bei diesen Stimmverhältnissen. Regierten CDU und FDP, würden ihnen 29 Stimmen zur Mehrheit fehlen. Wenn die Union mit den Grünen regierte, fehlten 42 Stimmen. Einer Koalition aus CDU, FDP und den Grünen, also Jamaika ohne die CSU, fehlten indes nur 8 Stimmen. Könnte also durchaus sein, dass es am Ende weder auf Neuwahlen noch auf Minderheitsregierung hinausläuft, sondern auf eine Fortsetzung der Großen Koalition mit der SPD.
Thorsten Schweinhardt über 3 Alternativrouten zur stornierten Reise nach Jamaika und über das Grundgesetz als Kompass. Also aus der geschäftsführenden Bundeskanzlerin Angela Merkel könnte doch noch eine gewählte Bundeskanzlerin werden, an der Spitze einer großen Koalition, an der Spitze einer Minderheitsregierung oder an der Spitze welcher Regierung auch immer, wenn denn eine Neuwahl des Bundestages erfolgreich für sie verliefe. Kein Grund also, sich schon im Geiste von Angela Merkel zu verabschieden. Gönnen wir unserem Geist also ein paar Augenblicke Fantasie.
Die Kanzlerin war an dem Sommerabend, als sie in Bayreuth Tristan und Isolde sah und in Ohnmacht fiel, fast 10 Jahre im Amt. Stets mit einer Öffentlichkeit umzugehen, die sie genauestens beobachtete, war für sie nichts Neues. So gut wie jeder Tag in ihrem Leben wurde dokumentiert. In Pressemitteilungen und Gesprächsprotokollen, in Zeitungsartikeln und Fernsehberichten, in Biografien und Langzeitbeobachtungen. Ja, man könnte sich an dieser Stelle wie ein fauler Festredner auf den Satz beschränken, dass über die Kanzlerin schon alles gesagt und nichts Wesentliches hinzuzufügen sei. Doch das hätte sie selbst anders gesehen. Die Kanzlerin hatte kein so klares Bild von sich, wie man das als Außenstehender vermuten würde. Sie war sich oft ein Rätsel und das, obwohl es ihr nicht an Informationen mangelte. In fast jeder Biografie konnte man nachlesen, dass sie als Schülerin im Sportunterricht eine Dreiviertelstunde auf dem 3-Meter-Brett gestanden und sich erst kurz vor dem Pausengong zum Sprung durchgerungen habe. Diese Anekdote kam der Kanzlerin sehr zu Pass. Sie ließ sich nämlich derart interpretieren, dass die Kanzlerin in wichtigen Fragen oft Zeit brauchte, um dann im letzten Moment eine starke Entscheidung zu treffen. Die Kanzlerin hatte aber auch viele Dinge erlebt, die nie jemand aufgeschrieben hatte. Und sie fragte sich, ob diese Dinge dann überhaupt eine Rolle spielten. Wie bedeutsam, wie wahrhaftig waren sie, wenn allein sie sich daran erinnerte.
Die Kanzlerin, eine Fiktion, so heißt dieser Roman des Journalisten Konstantin Richter, erschienen 2017, also in diesem Jahr. Später werden wir noch mehr von dem hören, was der Autor seiner Kanzlerin als Romanfigur abgewinnen kann. Sie hören den Tag in HR2 Kultur, in dessen Überschrift allerdings nicht von Angela Merkel die Rede ist. Dieser Tag heißt nämlich Bye Bye Jamaika, jetzt sondiert der Bundespräsident. Denn weil die FDP Jamaika nicht mehr will und die SPD keine GroKo, gibt es nun kein rechnerisch mögliches Koalitionsmodell mehr, auf das sich die jeweiligen Parteien zu einigen bereit wären. Dadurch wird nun der Bundespräsident zum Herrn des Verfahrens, wir haben es vorhin gehört, Frank-Walter Steinmeier. Und der hat heute Nachmittag schon eine erste Probe gegeben in dieser Rolle. Beobachtet von unserer Hauptstadtkorrespondentin Sabine Müller.
Um 14.32 Uhr öffnen sich die großen weißen Flügeltüren im Schloss Bellevue und Frank-Walter Steinmeier geht zum Rednerpult. Sein Schritt ist fest, aber der Bundespräsident knetet die Hände, das Gesicht ist gerötet, die Wangenmuskeln erkennbar angespannt.
Wir stehen jetzt vor einer Situation, die es in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, also seit immerhin fast 70 Jahren noch nicht gegeben hat.
Dass Jamaika ausrückt, Steinmeier voll ins Rampenlicht. Mehr Aufmerksamkeit, das hatten sie sich eigentlich gewünscht im Bundespräsidialamt. Dort war man gar nicht glücklich darüber, dass es in den Medien regelmäßig hieß, Steinmeier sei zu unauffällig, zu blass. 8 Monate dauert seine Amtszeit immerhin schon, aber er konnte keine wirklichen Akzente setzen. Sicher, seine Rede zum Tag der deutschen Einheit über die neuen Mauern in Deutschland wurde von vielen sehr positiv aufgenommen.
Ohne Stacheldraht und Todesstreifen, aber eben doch Mauern, die unserem gemeinsamen Wir im Wege stehen. Ich meine die Mauern zwischen unseren Lebenswelten, zwischen Stadt und Land, online und offline, arm und reich, alt und jung. Mauern, hinter denen der eine vom anderen offenbar kaum noch etwas mitbekommt.
Aber war da sonst noch was? Seine Reisen durch die deutschen Bundesländer, die Auslandsreisen, so richtig blieb nichts hängen. Jetzt schauen alle auf ihn, jetzt kann bzw. muss Steinmeier vielleicht bald richtig Zeichen setzen, wenn es um Minderheitsregierung oder Neuwahl geht. Aber er ist erkennbar nicht scharf auf diese Rolle und fordert einen neuen Anlauf zur Regierungsbildung.
Ich erwarte von allen Gesprächsbereitschaft, um eine Regierungsbildung in absehbarer Zeit möglich zu machen. Wer sich in Wahlen um politische Verantwortung bewirbt, der darf sich nicht drücken, wenn man sie in den Händen hält.
Ein Appell wohl vor allem an seine eigene Partei, die SPD, wo Steinmeier die Mitgliedschaft gerade ruhen lässt, wie es sich für Bundespräsidenten gehört. Was passiert, wenn sich die SPD nicht doch noch zur Großen Koalition bereit erklärt, gefällt Steinmeier offensichtlich so gar nicht.
Innerhalb, aber auch außerhalb unseres Landes und insbesondere in unserer europäischen Nachbarschaft wären Unverständnis und Sorge groß, wenn ausgerechnet im größten und wirtschaftlich stärksten Land Europas die politischen Kräfte ihrer Verantwortung nicht nachkämen.
Bitte keine Hängepartie, bitte keine Neuwahlen. Steinmeier begründet das politisch, aber es ist wohl auch in seinem persönlichen Interesse. Der 61-Jährige gilt als äußerst risikoavers. Schon sein Interview in einer großen Sonntagszeitung gestern, wo er die Jamaika-Sondierer eindringlich zu einer Einigung mahnte, interpretierten manche als Zeichen dafür, dass dem Bundespräsidenten regelrecht die Düse gehe, wenn er daran denke, welche Verantwortung auf ihn zukommen könnte. Er könnte entscheiden müssen, ob Deutschland eine Merkel-geführte Minderheitsregierung bekommt oder Neuwahlen, wenn er den Bundestag auflöst. Eine ungewohnte Menge Macht für einen, der sonst nur die Macht des Wortes gewohnt ist. Natürlich würde Steinmeier eine solche Entscheidung nicht komplett alleine und im luftleeren Raum fällen. Es würde schon Gespräche geben, aber letztlich müsste er sie verantworten. Ein Gedanke, der ihm nicht besonders angenehm zu sein scheint, zumal im Hinterkopf vermutlich auch die Befürchtung mitschwingt, dass nach einer Neuwahl vielleicht nicht mal mehr eine große Koalition eine Mehrheit hätte. Ein großes Risiko für Deutschland. Deshalb wird Steinmeier alles in seiner Macht Stehende tun, noch zu einer anderen Lösung zu kommen. Im Moment sieht es allerdings nicht danach aus, als bliebe ihm die Risikolösung erspart.
Unsere Hauptstadtkorrespondentin Sabine Müller über Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und die Herausforderungen, vor denen er jetzt steht, nachdem die Sondierungen für eine Jamaika-Koalition gescheitert sind. Reinhard Müller, leitender Redakteur in der politischen Redaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und verantwortlich für die Seiten Zeitgeschehen und Staat und Recht. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Steinmeier, als dem amtierenden Bundespräsidenten fällt jetzt eine Rolle zu, die der Bundespräsident bei uns, so wie ich das sehe, bisher noch nie spielen musste, anders als andere Staatspräsidenten in anderen europäischen Ländern, nämlich zu sondieren, womöglich auch in Einzelgesprächen, welcher der verschiedenen möglichen Wege am ehesten in Frage kommt, um eine Regierungsbildung dann doch noch hinzukriegen. Müsste Steinmeier, der frühere Außenminister und frühere Kanzleramtschef, nicht für diese Facette seines neuen Amtes viel geeigneter sein als für die Rolle einer moralischen Instanz, wie sie der Bundespräsident normalerweise spielen soll?
Ja, der Bundespräsident hat eben nicht nur die Macht des Wortes, wie es eben anklang, er hat ja schon eine wichtige Aufgabe als Hüter der Verfassung. Und in gewisser Weise ist das, was Steinmeier jetzt macht, absolut auf dem Boden des Grundgesetzes. Die Verfassung strebt danach, dass eine stabile Regierung gebildet wird und dafür setzt er sich ein. Und die Alternative, Minderheitskanzler zu ernennen oder den Bundestag aufzulösen mit der Folge von Neuwahlen, das ist eben nur die letzte Stufe. Insofern ist er schon ein wichtiger Player nach der Verfassung und das versucht er jetzt auszuspielen, wenn man so will. Und das ist auch seine Aufgabe, ohne natürlich jetzt bestimmte Konstellationen im Auge zu haben. Aber sein allgemeiner Appell zielt ja darauf, an alle Parteien gerichtet, passt auf, zeigt euch gesprächsbereit, noch ist die Sache nicht gelaufen Richtung Neuwahlen.
Es klang ja eben im Bericht von Sabine Müller schon an, Steinmeiers Mitgliedschaft in der SPD ruht zwar, solange er Bundespräsident ist, aber er bleibt natürlich ein Sozialdemokrat. Könnte er auch hinter den Kulissen möglicherweise versuchen und vielleicht auch erreichen, dass sich die SPD ihre Absage an die Große Koalition nochmal überlegt?
Das ist nicht ausgeschlossen. Es ist ja auch wäre ein Irrglaube zu meinen, die Bundespräsidenten, nur wenn sie der Form nach ihr Parteiamt ruhen lassen, ihre Mitgliedschaft ruhen lassen, dass sie jetzt keine Kontakte mehr haben oder sich völlig jetzt zum politischen Eunuchen wandeln. Aber ich denke schon, dass hier auch die staatspolitische Rolle dann durchschlägt und keiner will sich nachsagen lassen, dass er nur noch ein Parteigänger im höchsten Staatsamt ist. Also es wird sicherlich Gespräche geben und man wird nicht von allen 1:1 erfahren. Aber wenn die SPD sich in einer bestimmten Weise äußert, glaube ich, ja, also kann er sicherlich an die staatspolitische Verantwortung appellieren, vielleicht das auch in kleineren Kreisen weiterhin tun, aber das hat er ja auch öffentlich gesagt. Also ich glaube, es ist wie immer beides. Also er ist natürlich weiterhin einer Partei sehr eng verbunden, aber ihm ist auch klar, dass er jetzt eine andere Rolle zu spielen hat.
Damit haben Sie den Teil der Frage beantwortet, ob er es versuchen wird, die SPD umzustimmen. Kann er es denn Ihrer Ansicht nach auch erreichen, wenn er es versuchte? Ist sein Einfluss so groß und die Bereitschaft der SPD, auf ihn zu hören, so groß?
Ich meine, das Votum ist jetzt relativ klar, wobei man ja daran erinnern muss, noch ist ja der Abbruch der Sondierungsgespräche durch die FDP erst ein paar Stunden her. Und auch hier wurde ja schon signalisiert, auch von den Grünen, wir sind gesprächsbereit. Es ist ja auch gar nicht ausgeschlossen, als ob das letzte Wort ist. Und andersrum gesagt, ist ja auch nicht ausgeschlossen, glaube ich, dass in einer Art staatspolitischen Notlage, es wurde ja auch beschworen, oft Weimar, finde ich etwas übertrieben, aber jetzt auch Steinmeier mit seinem, wir stehen vor einer Situation, die die Bundesrepublik jedenfalls noch nicht erlebt hat, dass man eben glaubt, einen Appell an die allgemeine Verantwortung loswerden zu müssen. Und da kann es natürlich auch sein, dass sich die SPD ihre Haltung noch einmal überlegt. Auf der anderen Seite ist auch das Argument plausibel, denke ich, dass sie sagt, wir sind abgewählt worden, obwohl natürlich niemand das so auf seinen Stimmzettel geschrieben hat. Wir sind abgewählt worden und bleiben bei unserer Haltung. Also ich glaube, es ist relativ viel offen jetzt. Es ist, glaube ich, nichts ausgeschlossen. Auch nicht eine Rück- und Neubesinnung der Jamaika-Partner.
Könnte denn auch eine Minderheitsregierung womöglich dazu beitragen, dass man erstmal Zeit gewinnt? Das sähe ja dann de facto so aus, Angela Merkel zum Beispiel regiert mit wechselnden parlamentarischen Mehrheiten. Das kann man sich eine Weile angucken, ob das funktioniert. Und wenn das dann nicht funktioniert, erkennbar, könnte der Bundespräsident dann möglicherweise auch hinter den Kulissen sagen, liebe Kanzlerin, ich empfehle dir, jetzt die Vertrauensfrage zu stellen. Wir haben es probiert, es geht irgendwie nicht mit den wechselnden Mehrheiten. Und dann würde ich, wenn du die Abstimmung verlierst, was wahrscheinlich ist, dann würde ich deinem Wunsch nach Auflösung des Bundestages entsprechen. Wäre das ein denkbares Szenario?
Denkbar, aber ich denke, dass da die Kanzlerin das selbst auch spüren würde, wenn sie die Vertrauensfrage stellen müsste. Interessant ist ja, dass sie jetzt als geschäftsführende Regierungschefin das nicht kann, aber als Minderheitskanzlerin sehr wohl. Und das ist natürlich denkbar, dass sie dann sagt, ich sehe hier nicht, wie wir stabil regieren können. Und ich meine, es ist auch denkbar, dass Steinmeier da Einfluss nimmt. Aber da würde ich denken, dann liegt eben nicht nur nach der Verfassung die Karte wieder bei der Bundeskanzlerin. Aber das ist natürlich nicht ausgeschlossen, wobei man auch sagen muss, es gibt ja auch Bundesländer und auch andere Länder, wo Minderheitsregierungen sich als stabil über einen gewissen Zeitraum erwiesen haben. Aber ich vermute trotzdem, dass das von niemandem im Moment angestrebt wird, dass man zuerst versucht, noch eine Mehrheitsregierung zu bilden und dann wird höchstens Frau Merkel womöglich signalisieren, vielleicht auch im kleinen Kreis gegenüber Steinmeier, bitte nicht, sondern lieber Neuwahlen. Aber das setzt ja eben voraus, dass sie schon zweimal nicht gewählt wurde im vorhergehenden Wahlverfahren.
Und Steinmeier scheint ja, jedenfalls interpretieren ihn viele Beobachter so, scheint ja Neuwahlen am wenigsten zugeneigt. Könnte das den Grund haben, dass man, ja, das könnte man ihm dann in so einem Fall, wenn er tatsächlich Neuwahlen nicht macht, wenn er das blockiert, könnte man ihm dann vorwerfen, dass er den obersten Souverän, nämlich das Volk, daran hindert, in dieser schwierigen Lage sein Votum abzugeben?
Ich halte es eher für plausibel, was er jetzt auch gesagt hat. Man kann das nicht einfach zurückgeben. Der Bundestag wurde ordnungsgemäß gewählt und Neuwahl ist eine Option ganz am Ende, wenn die Alternative besteht, Minderheitskanzler ernennen oder eben Bundestag auflösen. Und dass er jetzt noch nicht damit kommt, ist, glaube ich, nun plausibel. Ich kann mir vorstellen, dass er sich letztendlich auch nicht dagegen sträuben würde. Er hat das dann in seinem eigenen Ermessen, die Entscheidung, aber erst am Ende dieses Prozesses einer Wahl, die dann auch mehrfach gescheitert sein muss. Insofern ist das jetzt, glaube ich, absolut auf auf dem Boden der Verfassung und eigentlich auch im Sinne der Wähler. Denn ich bin nicht sicher, wie eine Neuwahl ausgehen würde. Also weder für die FDP noch etwa für die AfD und auch für die anderen. Also das Signal ist ja, dass ein quasi bürgerliches Lager, so haben sich ja alle gegeben, FDP, Grüne und Union, nicht in der Lage ist, sich hier zusammenzuraufen. Und wenn dann neu gewählt wird, auch wenn es noch ein bisschen hin sein würde, ich weiß nicht, was die Folge wäre, ehrlich gesagt. Und das muss der Bundespräsident natürlich auch bedenken.
Reinhard Müller, leitender Redakteur in der politischen Redaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und verantwortlich für die Seiten Zeitgeschehen und Staat und Recht. Vielen Dank. Bye bye Jamaika. Jetzt sondiert der Bundespräsident. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Denn an jenem Punkt, an dem wir jetzt stehen, nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen, hat ausnahmsweise mal der Bundespräsident das Recht zu sagen, wie es weitergeht, aller Richtlinienkompetenz der Kanzlerin zum Trotz. Und bei diesem Stichwort greifen wir jetzt nochmal zum Roman des Journalisten Konstantin Richter mit dem Titel »Die Kanzlerin, eine Fiktion«, wo wir auf eine Kanzlerin treffen, die sich sehr gut eingerichtet hat, in ihrer Art Politik zu machen oder eben auch nicht Politik zu machen.
In dieser ganzen Zeit hatte sie sich auf ihr Kurzzeitgedächtnis verlassen können. Sie war imstande, im Nu eine große Menge an Informationen aufzunehmen. Immer wieder war sie überrascht, wie rasch sie etwas lernte und wie rasch es ihr wieder entfiel, wenn es nicht mehr vonnöten war. Ihr Kurzzeitgedächtnis musste das Langzeitgedächtnis geradezu verdrängt haben. Ja, vielleicht bevorzugte die Kanzlerin auch deshalb eine Politik der kleinen Schritte, weil sie sich an nichts mehr richtig erinnerte, das weit zurücklag. Sie fing immer wieder bei Null an. So wie sie auch damals, als die Mauer fiel, bei Null angefangen hatte, legte sich in kürzester Zeit ein Expertenwissen zu und war auf diese Weise unvoreingenommener als andere Politiker, die ihre lang gehegten Überzeugungen niemals überprüften. Und immerzu betonte die Kanzlerin, wie viel Freude ihr diese Art der Politik bereite. Anstatt große Reden zu schwingen, so sagte sie, mache sie sich lieber an die Arbeit. Stelle Leuten bohrende Fragen, beschäftige sich mit noch so kleinen Details und das Spannende sei, dass sie ständig vor neuen Herausforderungen stehe. Langeweile verspüre sie nie, denn sie habe den interessantesten Job, den sie sich vorstellen könne. Sie freue sich über jeden Tag, den sie als Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland erleben dürfe. Das Problem war bloß, all das stimmte nicht mehr.
Das schreibt Konstantin Richter in seinem Roman »Die Kanzlerin, eine Fiktion«. Und diese Passage, gerade ihr Ende, hätte durchaus statt vor einigen Monaten auch erst in den frühen Morgenstunden des heutigen Tages entstehen können. Denn es stimmt tatsächlich vieles nicht mehr auf der Regierungsbank im Bundestag. Angela Merkel ist nur noch eine geschäftsführende Bundeskanzlerin, an ihrer Seite die noch Regierungspartnerin SPD, die es satt hat zu regieren. Und vor sich drei andere Fraktionen, deren Vertreter nun doch nicht am fast schon reservierten Kabinettstisch Platz nehmen wollen, weil der FDP schon vor dem Essen der Appetit vergangen ist, weil die CSU vielleicht nie so richtig Hunger drauf hatte und weil die grünen Unterhändler am Ende vielleicht ein Menü akzeptiert hätten, das ihre Basis dann nicht hätte essen wollen. Und so musste die Kanzlerin in der vergangenen Nacht am Ende der Jamaika-Sondierungen sinngemäß sagen, wir haben es nicht geschafft.
Hinter uns liegen 4 Wochen intensivster Verhandlungen und ich glaube, ich kann für CDU und CSU sagen, dass wir nichts unversucht gelassen haben, um doch eine Lösung zu finden. Wir haben dabei vieles erlebt, sehr unterschiedliche Kulturen von Verhandlungsstilen und bei den Grünen durchaus bei aller Sympathie manchmal etwas gewöhnungsbedürftig, bei der FDP sehr entschieden. Aber wir glauben, dass wir auf einem Pfad waren, auf dem wir hätten eine Einigung erreichen können. Natürlich mit Abstrichen. Das beinhaltet eine Koalition, bei der Partner sich finden sollen, die sehr, sehr große Wege zu gehen haben. Und deshalb bedauere ich es auch bei allem Respekt für die FDP, dass wir keine gemeinsame Lösung finden konnten.
So also hat sich die Bundeskanzlerin geäußert in den frühesten Stunden des heutigen Tages, genauer gesagt um kurz nach 1 Uhr. Professor Werner Weidenfeld, Politikwissenschaftler und Direktor des Zentrums für angewandte Politikforschung an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Guten Abend.
Guten Abend.
Als Sie das letzte Mal in unserer Sendung zu Gast waren, Herr Professor Weidenfeld, haben Sie gesagt, ein Jamaika-Bündnis könnte für die Bundeskanzlerin zum Jungbrunnen werden. Jetzt ist Jamaika schon in den Sondierungsgesprächen gescheitert und die Kanzlerin sieht eher alt aus. Warum hat die erfahrene und zähe Verhandlerin Angela Merkel diesmal so wenig ausrichten können?
Und sie hat durchaus einiges ausrichten können, nur ihre Verhandlungsgegenüber hatten andere Interessen und andere Perspektiven. Ich würde ja am heutigen Tag noch nicht ausschließen, dass es doch noch zu einem Jamaika-Bündnis kommt. Und mein Hinweis, das sei ein Jungbrunnen, war so gemeint, wenn es nur eine Fortsetzung der Großen Koalition gibt, dann würde so dieser Kohl-Effekt von 1998, ach, man kennt das alles doch seit so vielen Jahren, gewissermaßen zur Alterung führen, während diese ganz neue Konstellation praktisch eine neue Perspektive bietet. Und jetzt waren die Gegenüber halt so kompliziert und ich gehe auch davon aus, dass sie sich selbst keinen großen Gefallen geleistet haben dabei, dass es eben jetzt zu diesem Eklat gekommen ist. Aber jetzt, da darf ich Sie dran erinnern, ist das gewissermaßen die Stunde A der Bundeskanzlerin und B des Bundespräsidenten, also der beiden Top-Positionen, die jetzt versuchen müssen, aus diesem ganzen Dilemma etwas Positives herauszuholen. Und das ist die spannende Frage der nächsten Tage.
Bis das dann soweit ist, dass man absehen kann, in welche Richtung das geht, ist Angela Merkel ja weiterhin noch eine geschäftsführende Bundeskanzlerin, ja, aber eben eine, die eine parlamentarische Mehrheit im Moment noch nicht mal in Sicht hat. Das heißt, für alles, was sie nur mit Hilfe des Bundestages entscheiden darf im alltäglichen Regierungsgeschäft, muss sie um die nötigen Mehrheiten erstmal werben. Könnte das für sie vielleicht zum Jungbrunnen werden?
Ja, auch, aber sie werden dann erkennen, wie viel eine geschäftsführende Regierung alles alltäglich tun kann, ohne ständig nach dieser Mehrheit zu fragen. Das Zweite ist, sie werden den internationalen Druck verspüren, weil es ja nicht nur unser Land lähmt, sondern darüber hinaus gewissermaßen die europäische Entwicklung lähmt, die internationale Konfliktbemühung lähmt, weil es ja gar keine, sagen wir, strategisch überproportional handlungsfähige deutsche Regierung gibt. Also das wird ja ziemlich flächendeckend sein, dieser Lähmungseffekt. Und dann wird auch der Unmut der Öffentlichkeit entsprechend größer. Das ist ja ein, fast kann man sagen, Zusammenbruch der Kompetenzwahrnehmung der politischen Klasse. Es geht ja gar nicht nur um eine Person, ein Amt, sondern das sind alle Traditionsparteien jetzt tief getroffen. Der Wähler hat gesprochen und jetzt schaffen die das noch nicht mal, eine Regierung zu bilden. Das sind doch Profis. Die verhalten sich dilettantisch wie die Anfängeramateure und das wird entsprechend einen großen Unmut in der Bevölkerung auslösen.
Sie haben eben gesagt, dieser Unmut würde sich dann nicht nur gegen die Kanzlerin richten, aber sie ist ja diejenige, die eben ihre Arbeit erstmal weiterhin machen muss, ob sie will oder nicht und das eben unter erschwerten Bedingungen. Wird das nicht schon dazu beitragen, gerade weil sie auch die internationale Ebene eben ins Spiel gebracht haben, dass ihr Stern sinkt, weil sie innenpolitisch und auch außenpolitisch einfach immer schwächer wird?
Ja, der Stern erstrahlt nicht heller, das kann man zweifellos sagen. Aber diese Art Verliererposition haben die anderen ja auch. Das ist ja, wenn sie diese Entwicklung sehen, dann gibt es gewissermaßen einen potenziellen Gewinner und der heißt AfD. Alle anderen sind Verlierer. Also die Kanzlerin mit dieser Art Verlust steht dann nicht alleine da, sondern da ist sie von vielen anderen entsprechend umgeben.
Nun haben wir in der Sendung schon gehört, dass der Bundespräsident, wenn in drei Wahlgängen keine Kanzlermehrheit zustande kommt im Bundestag, zwei Möglichkeiten hat, nämlich entweder den Bundestag aufzulösen und Neuwahlen auszurufen oder den Kandidaten, die Kandidatin mit den meisten Stimmen zu ernennen, was dann zunächst mal auf eine Minderheitsregierung hinausliefe. Wäre die Leitung einer solchen Minderheitsregierung, wo sie ja dann eine gewählte Kanzlerin wäre und nicht mehr nur eine Geschäftsführende, wäre das eine Aufgabe, die Angela Merkel gut ausfüllen könnte?
Ja, also wenn Sie sich Ihre bisherige Amtszeit anschauen, dann ist es eine hochbegabte Krisenmanagerin. Und da können Sie ihr in Sachen Krise eigentlich alles zutrauen. Sie ist keine große Strategin. Das, was wir vermissen, ist der strategische Entwurf. Und insofern, wenn Sie jetzt abheben, das ist ja alles Teil einer Krise, das können Sie ihr zutrauen. Sowas kann sie. Da gibt es gar keinen Zweifel.
Kann man ihr denn auch zutrauen, dass sie gegebenenfalls auch den Platz räumen wird? Also ich denke an die Option, dass doch noch die Große Koalition ernsthaft erwogen wird und die SPD sagt, ja, wir können uns eine GroKo vorstellen, aber eben nur ohne Angela Merkel. Und im Gegenzug wären wir, die SPD, vielleicht auch bereit, Martin Schulz zurückzuziehen, damit es völlig neu anfangen kann. Würde Angela Merkel nach Ihrer Einschätzung auf einen solchen Deal eingehen?
Würden Ihnen denn zwei großartige Namen einfallen? Verstehen Sie, das ist jetzt
mir nicht, das wäre auch nicht die Aufgabe, die Parteien müssten welche benennen.
Zunächst ja, mal, ne? Aber denen fällt das ja auch nicht ein, das kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Dieses theoretische Spiel könnte man nicht und mit anderen und so. Ich habe schon in früheren Monaten viele Journalistenrunden zu diskutieren gehabt und dann habe ich immer auf diese Frage, was wird denn jetzt Nachfolge Merkel, habe ich gesagt, nennen Sie mir mal einen Namen.
Na, sagen wir mal Julia Klöckner und Manuela Schwesig, was halten Sie davon?
Ach nein, ich bitte Sie, das sind drei Schuhnummern zu groß, so etwas auszurufen.
Sagt Professor Werner Weidenfeld, Politikwissenschaftler und Direktor des Zentrums für angewandte Politikforschung an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Vielen Dank. So, und jetzt kommen wir von den realen Machtoptionen einer Kanzlerin noch einmal zurück zu den fiktiven Gedankenspielen, von denen sich der Journalist Konstantin Richter treiben lässt in seinem Roman »Die Kanzlerin – eine Fiktion«.
Die Augustwoche, in der die Kanzlerin die sächsische Schweiz besuchte, war eine typische Kanzlerinnenwoche. Außer Heidenau besuchte sie auch Wien und Duisburg. Sie empfing französische und ukrainische Delegationen und telefonierte zudem mit dem russischen Präsidenten, ein Gesprächstermin, der erfahrungsgemäß genauso viel Kraft raubte wie eine innereuropäische Flugreise oder ein langer Abend mit drei Gläsern Wein. Die Kanzlerin war aufreibende Arbeitswochen gewohnt. Sie unternahm oft Reisen, führte viele Gespräche und brauchte gewöhnlich nur wenig Schlaf. Ihre Presseleute liebten es, Geschichten von der stets hellwachen Chefin zu streuen, die bei nächtlichen Verhandlungen mit südeuropäischen Politikern weitreichende Zugeständnisse erzwang, bloß weil diese ermattet waren und ins Bett wollten. Eine sogenannte Kamelkapazität, schrieb man der Kanzlerin zu, denn sie konnte den Schlaf speichern und für später aufheben, wie ein durch die Wüste wanderndes Kamel das Wasser. Die Kamelkapazität entsprach dem, was die Bundesbürger von ihrer Kanzlerin erwarteten. Zwar arbeiteten die meisten Deutschen weniger denn je und betrachteten es in einer kuriosen Umkehrung der protestantischen Arbeitsethik geradezu als moralische Pflicht, sich von ihrer Tätigkeit angemessen zu erholen und Yoga, Wellness und andere Dinge zu machen, die der Stressbewältigung dienten, aber von der Kanzlerin verlangten sie nichtsdestotrotz, dass sie weiterhin so viele Stunden arbeitete und so wenig Urlaub nahm wie ein Fabrikarbeiter des späten 19. Jahrhunderts. Die Kanzlerin war sich dieser Erwartung bewusst und sie hatte in den 10 Jahren ihrer Kanzlerschaft sehr darauf geachtet, sich niemals hängen zu lassen, auch im engsten Kreis nicht.
Das schreibt der Journalist Konstantin Richter über die Titelfigur in seinem Roman »Die Kanzlerin – eine Fiktion«. In der Realität hat die amtierende, die geschäftsführende Kanzlerin Angela Merkel heute Nachmittag erklärt, dass sie ihre Partei auch in einen erneuten Wahlkampf führen würde, wenn es denn in absehbarer Zeit zu einer vorgezogenen Neuwahl des Bundestages kommen würde. In der Tat, es könnte nach einem langwierigen parlamentarischen Prozedere dazu kommen, wie wir schon gezeigt haben mit dieser Sendung, jetzt nachdem die Sondierungsgespräche für eine Jamaika-Koalition gescheitert sind. Herr des Verfahrens ist, wie erwähnt, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Und deshalb heißt der Tag in HR2 Kultur heute Abend Bye-bye Jamaika, jetzt sondiert der Bundespräsident. Wie es zu dieser Situation kommen konnte und wie es nun weitergehen kann, darüber ist heute schon den ganzen Tag über in Berlin diskutiert worden. Von dort berichtet Daniel Bauer.
Was wirklich passiert ist, Sonntagnacht in der baden-württembergischen Landesvertretung in Berlin, das bleibt wahrscheinlich ein Rätsel. Fakt ist, die FDP hatte keine Lust mehr auf Jamaika. Dabei war man so nah dran, sagt die Kanzlerin heute im Bericht aus Berlin.
Nach meiner Wahrnehmung waren wir wirklich auf der Zielgeraden und da waren natürlich noch Klammern. Aber wie es manchmal so ist, wenn das zentrale Problem, zum Beispiel das Problem der Migration gelöst ist, wenn das Problem der Energiepolitik gelöst ist, wenn das Problem des Solis gelöst war, dann entwickeln sich auch viele Klammern so, dass sie dann verschwinden. Also ich sag, das wäre in der Sache möglich gewesen.
Aber das sieht Christian Lindner völlig anders. Von der Zielgeraden sei man auch Sonntagnacht noch meilenweit entfernt gewesen, versichert der FDP-Chef.
Die Versuche, den Eindruck zu erwecken, es sei alles im Grunde überbrückbar gewesen, es habe nur ganz wenig gefehlt, die sind bedauerlicherweise nicht zutreffend. Es gab unverändert noch große Unterschiede in der Bewertung einer möglichen gemeinsamen Politik.
So unterschiedlich können zwei Personen ein und denselben Vorgang beschreiben. Aber warum es mit Jamaika nicht geklappt hat, das ist jetzt schon fast wieder nebensächlich. Gesucht wird eine stabile Bundesregierung. Und da kommt plötzlich wieder die SPD ins Spiel. Mit der Totalverweigerung der Sozialdemokraten müsse jetzt Schluss sein, fordert Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier.
Die Sozialdemokratie hat eine Minute nach Schließung der Wahllokale zur Bundestagswahl erklärt, sie nehmen an nichts mehr teil. Mir fehlt jede Fantasie, wie man das begründet, dem Wähler zu sagen, wir hätten gern dein Vertrauen, deine Stimme, aber egal was du tust, wir machen auf keinen Fall mit.
SPD-Chef Martin Schulz hat genau das heute allerdings nochmal mit dem Wahlergebnis begründet. Die Große Koalition sei nun mal klar abgewählt worden. Schulz will Neuwahlen und sonst nichts.
Wir stehen angesichts des Wahlergebnisses vom 24. September diesen Jahres für den Eintritt in eine Große Koalition nicht zur Verfügung.
Wie lange diese Ansage gilt, ist allerdings noch offen. Kurz nach Schulz hat sich am Nachmittag auch der Bundespräsident zu Wort gemeldet und hat den Genossen dabei ordentlich ins Gewissen geredet. Am Mittwoch will sich Steinmeier mit Schulz treffen. Es dürfte interessant werden.
Das meint unser Hauptstadtkorrespondent Daniel Bauer. Und daran anknüpfend sind wir jetzt eigentlich verabredet mit dem Chefredakteur des Berliner Tagesspiegels, mit Stefan Andreas Kastorf, der heute in einem Kommentar auch die Große Koalition als Ausweg empfohlen hat. Wir haben im Moment noch Probleme, ihn zu erreichen. Wir geben uns einen Moment Atempause, vielleicht gelingt es uns noch. So, wir brauchen uns doch noch nicht aus dieser Sendung herauszustehlen, denn wir haben jetzt Stefan Andreas Kastorf, den Chefredakteur des Berliner Tagesspiegels, am Telefon. Guten Abend, Herr Kastorf.
Guten Abend.
Sie haben heute, ich habe es schon gesagt, in einem Kommentar die Große Koalition als Ausweg empfohlen und gesagt, der Bundespräsident solle die SPD davon überzeugen, denn das, so schreiben Sie, wäre für das Land und die SPD von Gewinn. Warum denn für die SPD?
Na, erstmal hat Steinmeier von allen Gesprächsbereitschaft verlangt. Nicht nur von denen, die da bisher versucht haben, Jamaika zu erreichen, in einem wackeligen Boot, sondern auch von den Sozialdemokraten, denen er ja auch selbst angehört hat über lange Jahre und für die er Verantwortung getragen hat. Und natürlich ist es so, dass die SPD den Satz anwenden könnte, der lautet, wer hat das Land verraten? Niemals die Sozialdemokraten. Denn Tatsache ist, dass die Sozialdemokraten sich abkürzen wie staatstragende Partei Deutschland. Die kann für sich in Anspruch nehmen, das ist Empirie, nicht nur meine Meinung, immer auf der richtigen Seite der Geschichte gestanden zu haben.
Nun könnte nicht die SPD aber befürchten, dass das Leute anders sehen, als Sie das tun, Herr Kastorf. Dass dann Wähler vielleicht sagen, die sind unglaubwürdig, denen kann man nicht mehr glauben, was sie vorher sagen.
Ja, aber die SPD hat nie gesagt, sie würde auf gar keinen Fall eine große Koalition machen, sondern nur, wenn wirklich gar nichts anderes mehr übrig bliebe, gab es mal vor der Wahl so eine Formulierung, und das Land gewissermaßen am Abgrund stünde. Naja, ich kann jetzt nicht erkennen, dass das Land am Abgrund steht, aber das ist in einer ungewöhnlich schwierigen Situation, die wir so überhaupt noch nie hatten, wie ja auch diese Koalition, wenn sie denn gekommen wäre, eine ungewöhnliche gewesen wäre, die wir noch nie hatten. Also jedenfalls in einer solch ungewöhnlichen Situation darf man sich eigentlich der Verantwortung, so man sie denn in den Händen hält, nicht verweigern. Ich will nur noch auf eines hinweisen. Demokratie ist ja nicht immer das, dass man sich zurecht wählt, wie man es gerne hätte. Jedenfalls die dafür das Volk die Vertreter sind. Sondern man nimmt rechnerisch das, was da ist. Und es ist so, dass wenn diese Koalition, die da zusammenkommen wollte, nicht zusammenkommt, eine andere möglich wäre und eine große. Mindestens muss es erwogen und mit guten Gründen abgelehnt werden. Nur zu sagen, ich habe keine Lust. Und das dann dem Wähler zu beantworten, nach dem Motto, hat nicht gepasst, hat mir nicht gefallen, jetzt lieber Wähler, sieh zu, mach's gefälligst besser. Ja, aber was? Ein paar Prozentpünktchen mehr für die SPD und ein paar weniger für die CDU? Macht's das besser? Nein. Und sich das so zurechtzuwählen, das Volk soll sich mal zurechtwählen, das ist, glaube ich, der falsche Anspruch.
Sie haben in Ihrem Kommentar auch vorgeschlagen, dass sich vielleicht die Voraussetzungen ändern müssten für beide Parteien, dass beide Parteien ihre Führungsfiguren zurückziehen. Nee. Wäre das möglicherweise leichter, dass die beiden dann zusammenkämen?
Das habe ich nicht geschrieben, weder das eine noch das andere. Ich habe nur gesagt, beide Seiten müssen mit dem Maximum an Kooperationsbereitschaft in solche Gespräche gehen. Also ähnlich habe ich.
Was gibt es ein größeres Maximum als Führungsfiguren in einer Partei?
Ja, das ist jetzt Ihre Formulierung und ich unterschreibe die ja auch. Ich sage, natürlich muss ich, das habe ich geschrieben, Merkel auch in Frage stellen. Mhm. Merkel muss sich in Frage stellen, wenn sie denn eine große Koalition zustande bringen will. Es ist ja so. Ich will nicht sagen, dass Merkel nicht ihre Meriten hätte, aber natürlich war klar, als sie wieder antrat, dass sie auch angetreten ist, weil es niemand anderen gab. Und sie machte es relativ deutlich in ihrer Rede auf dem Parteitag, der vor der letzten Bundestagswahl war, indem sie sagte, dann müsst ihr mir helfen, wenn es so ist. Ich will eigentlich nicht mehr, war die Botschaft, der Subtext, aber dann müsst ihr mir alle in der Partei helfen. Gut, das hat jetzt nicht so richtig geklappt. 32,8% ist jetzt mal ein nicht so richtig gutes Ergebnis. Wenn man die CSU rausrechnet, dann ist die CDU auch nicht so super viel besser als die SPD. Und insofern ist es so, dass auch Merkel nach 12 Jahren auf die Idee kommen könnte, sich zu verabschieden. Und das kann man natürlich eher, wenn man einen guten Anlass hat. Nach dem Motto, mein letzter Dienst am Land ist das. Das ist nicht wahrscheinlich. Das klingt zwar schön, das gebe ich zu, ist aber nicht wahrscheinlich. Eher ist es so, wie Merkel sagt, und daran wird sich dann auch nichts ändern. Wer soll es ändern? Es sind ja auch keine mutigen Herren vor dem Fürstinnenthron. Dass sie wieder antreten wird, wenn es denn Neuwahlen gibt. Ich bin aber noch gar nicht ganz so sicher, dass es wirklich Neuwahlen gibt.
Naja, Sie plädieren ja eben auch für eine Neuauflage der Großen Koalition. Sie haben auch gesagt, und diesen Punkt hatten wir noch nicht berührt, dass es auch für das Land von Gewinn wäre. Nun hat aber gerade die Große Koalition aus Union und SPD letzten Endes, das war ja die Regierung, die wir die letzten 4 Jahre hatten, zu diesem Wahlergebnis geführt, was so schwierig die Sache jetzt macht. Ist dem Land wirklich mit noch weiteren 4 Jahren GroKo gedient?
Ja, Sie behandeln das Thema, wenn ich das sagen darf, etwas unterkomplex. So meine ich es ja nicht.
Dafür habe ich ja Sie, dass Sie das ausgleichen.
Es ist ja nicht so, als ob es jetzt unbedingt großartig wäre, wieder eine große Koalition zu haben. Nur in Anbetracht der Lage ist eine stabile Regierung in dieser Situation, in der sich Deutschland insgesamt befindet, in einer Welt, die in Unruhe und Aufruhr ist, schon auch keine schlechte Idee. Deutschland braucht eine stabile Regierung. Und nochmal, sich irgendeine Regierung zurechtzuwählen, wie es uns gefällt, nämlich also denen gefällt, die da Volksvertreter sein sollen, das geht nicht. Das beschädigt die Demokratie. Und die Demokratie ist, und deswegen hat Steinmeier recht, die Demokratie ist das große gesellschaftliche Gespräch. Das hat Willy Brandt mal in einer Rede vor langen, langen Jahren gesagt. Und es stimmt. Die Verständigung über das, was notwendig ist, um das Gemeinwohl voranzubringen. Darum geht es in der Demokratie. Jetzt Neuwahlen zu machen, obwohl sie gar nicht nötig wären, das ist, wie schrieb mein Kollege Lorenz Marot, schreibt es zu morgen, auch ein Akt politischer Dekadenz. Das, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt, den es zu beachten gilt. Dass man nicht den Eindruck erweckt, kompromissunwillige Politiker könnten einfach die Verantwortung für die Lage zurücküberweisen an die, die für die Lage nicht verantwortlich sind. Die Politiker sollen als Parteipolitiker als Teil vom Ganzen Angebote machen. Wenn die Angebote angenommen werden, gut. Wie sie angenommen werden, entscheiden die Prozentzahlen und danach wird versucht, eine anständige Regierung zusammenzubringen. Alles andere nähert sich der Unanständigkeit.
Kurz zum Schluss, Herr Kastorf. Werden die Politiker sich ihrer Einschätzung nach dieser Ansicht zu eigen machen? Wird das, wofür sie plädieren, auch das sein, womit wir hinterher dann umgehen dürfen?
Ich glaube, dass nochmal ein Nachdenken einsetzen wird. Vielleicht müssen die auch, um es ganz praktisch zu wenden, manchmal ist es ja nur praktisch, müssen auch die Unterhändler andere sein. Vielleicht sind auch die Freidemokraten und die Grünen nicht zusammengekommen, weil die einander nicht für tariffähig hielten, wie Sigmar Gabriel gesagt hat. Und vielleicht ist das der eine Weg, den Steinmeier aufweist. Interessant, wie entschlossen er da ist und wie würdig das alles auch daherkommt. Das Zweite ist, auch die SPD muss, wenn das alles nicht funktionieren sollte, sich darüber Gedanken machen, was ihr Platz ist. Nochmal, sich einfach nur zu verweigern, weil man jetzt keine Lust mehr hat und zu glauben, dass man dann bei Neuwahlen ein paar Prozentpünktchen mehr bekommt. Nein, die Merkel ist immer noch da. Wenn sie meinten, Merkel müsse weg, ist das auch kein alleiniger Grund. Merkel wird es so oder so dann möglicherweise weitergeben. Und die SPD muss eine Form von, sagen wir mal, politischer Verantwortung übernehmen, ohne sich selbst aufzugeben. Das kann sie doch auch. Sie kann ja auch Forderungen erheben und trotzdem bei sich bleiben und immer wieder sagen, wir sind in jedem Punkt zuverlässig. Anders als die anderen, das ist ja auch die Unterscheidung, die ich gemacht habe und machen wollte. Anders als die anderen, die man als unzuverlässig bezeichnen könnte, als der Verantwortung nicht gewachsen, hat sich die SPD in zurückliegenden Jahren und dann eben auch jetzt Hier hätte sie sich als der Verantwortung gewachsen gezeigt.
Stefan Andreas Kastorf, Chefredakteur des Tagesspiegels in Berlin. Haben Sie vielen Dank. Bye bye Jamaika, jetzt sondiert der Bundespräsident. Das war der Tag in HR2 Kultur. Also lassen wir ihn jetzt mal sondieren und was dabei zum Vorschein kommt, das werden wir dann für Sie sondieren. Ich heiße Oliver Glab und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.